zwar, ich lese aus Johannes 9, die Verse 1 bis 7 und dann noch von 39 bis 41. Johannes 9. Die mit den Handys, die sind ein bisschen schneller wie die mit den Büchern, sehe ich jetzt von hier vorne. Aber passt schon. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Und jetzt ab 39. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf das, die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde.
Ja, auch von mir einen herzlichen guten Morgen. Vielen Dank für eure Beiträge. Wir merken, das ist ein pulsierendes Leben bei euch auch in dieser Gemeinde. Ein pulsierendes Leben, weil wir unser Leben mit Jesus leben. Und genauso war das damals auch schon, als Jesus hier auf der Erde war. Ein echtes, pulsierendes Leben. Heute geht es um Johannes 9. Also der eigentliche Predigttext ist Johannes 9, 1 bis 41. Wobei ich heute das nicht schaffen werde, auf den ganzen Text einzugehen. Das bedeutet, es wird dann später an einem anderen Sonntag noch eine zweite Predigt zu diesem Text geben. Ich habe diesen Text, dieses Kapitel 9, in den letzten Wochen immer und immer wieder gelesen. Nicht nur diesen Text, aber auch dieses Kapitel immer wieder gelesen, weil mich das, was ich dort gelesen habe, sehr angesprochen hat, weil es mich, je mehr ich das gelesen habe, umso mehr hat es mich beschäftigt und ich wollte auch immer weiter in die Tiefe hineingehen. Und heute halte ich eine erste Predigt darüber. Bekannt ist dieser Text unter der Überschrift: Jesus heilt einen von Geburt an Blinden. Aber gerade weil dieser Text ja auch so lang ist, bin ich der festen Überzeugung, dass da noch viel mehr Sprengstoff drinne steht. Und deshalb habe ich eben auch dieses zweite Thema noch mit hinzugenommen: vom Konflikt zwischen menschlicher Glaubenstradition und dem, was Gott wirklich will. Es geht zum einen um diese wunderbare Machtdemonstration Gottes: ein von Geburt an Blinder wird sehend. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ein von Geburt, er hat noch nie gesehen und auf einmal kann er sehen. Es geht aber auch um dieses erschreckende Elend des geistlichen Machtmissbrauchs der geistlichen Elite der damaligen Zeit. Ihnen war die Dazugehörigkeit zur Synagoge wichtiger, als dass sie bereit waren, Jesus als Sohn Gottes anzuerkennen. Sie waren durch ihre eigenen Gesetze so verblendet, dass sie das lebendige Wort Gottes, das vor ihnen stand und zu ihnen redete, nicht mehr erkennen konnten. Sie hatten es sich in ihrer von Menschen gemachten Institution so gemütlich gemacht, dass sie Angst hatten, ihr Ansehen und ihre Macht zu verlieren. Doch, wie schon so oft, auch schon vorher und auch danach, hat Jesus eben sich nicht so verhalten wie diese drei bekannten Affen. Der eine hält sich die Ohren zu, der eine hält sich die Augen zu, der andere hält sich den Mund zu, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Jesus bezieht ganz klar Stellung. Und das absolut Mutige ist, dass dann auch der Ungelehrte, der Geheilte, das dann auch macht. Und von diesem Sehenden, zunächst Blinden und dann Sehenden, von dem können wir wirklich sehr viel lernen. Und wir sollten nicht mit unserem Finger auf die Gelehrten der damaligen Zeit zeigen, denn die Christenheit, so glaube ich, steckt heutzutage vielfach in der gleichen Problematik drinne, in diesem gleichen Dilemma drinne, wie diese gesetzestreuen Pharisäer damals. Ja, Johannes 9, 1 oder vielleicht noch ganz kurz zur Vorgeschichte, was vorher geschah. Also bevor dieses Ereignis, über das ich heute predigen werde, geschehen ist, was vorher geschah. Jesus hatte kurz vorher gerade ein Streitgespräch mit den Juden hinter sich. Und bei diesem Streitgespräch hatte Jesus etwas über seine Göttlichkeit weitergegeben. Und das hatte die Juden so wütend gemacht, dass sie Jesus vorwarfen, dass er mit Dämonen zusammenarbeitet, mit den Dämonen unter einem Hut steckt. Und sie wollten ihn steinigen. Daraufhin hat Jesus den Tempel verlassen und sich von diesem aufgewühlten Mob entfernt. Und dann steht da, so ganz lapidar, dieser einleitende Satz von Kapitel 9, so als ob vorher nichts anderes geschehen ist. Und dennoch ist auch dieser einleitende Satz für einen weiteren Konflikt. Also eben noch wollten sie Jesus steinigen. Warum? Nicht, weil er etwas falsch gemacht hat, sondern weil er die Wahrheit gesagt hat. Und dann steht dort, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Die Jünger Jesu sind auch dabei. Ich wiederhole das immer wieder gerne. Die Jünger waren ja Nachfolger von Jesus. Und wenn die Gefahr bestand, dass ihr Rabbi gesteinigt wird, mussten sie immer damit rechnen, dass sie die gleich mitsteinigen. Sie sind immer treu an seiner Seite geblieben. Also die Jünger sind dabei, die Jünger sind auch dabei und stellen Jesus eine für die damalige Zeit ganz normale Frage. Vers 2. Und seine Jünger fragten ihn, also Jesus, und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Also für die Juden war das damals ganz klar. Wenn einer so eine Krankheit hat, dann haben entweder die Eltern oder die betroffene Person gesündigt. Das hat Gott so niemals in dieser Absolutheit gesagt. Aber die Gelehrten der damaligen Zeit lehrten das. Vers 3. Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. So, und jetzt wird es schon wieder spannend. Denn wenn wir ganz genau hinsehen, dann erkennen wir Folgendes: Jesus widerspricht. Jesus widerspricht hier in diesem Ereignis zum ersten Mal der damaligen Gelehrten. Und das ist auch etwas, was ich von Jesus, also an Jesus bewundere. Wir müssen mal vorstellen, er kommt gerade aus so einer Konfliktsituation heraus. Ne? Sie wollten ihn wirklich steinigen, umbringen. Und jetzt könnt ihr sagen, boah, jetzt brauche ich erstmal Ruhe, Pause, nicht schon wieder ein Konflikt. Ja? Aber er wird mit einer Unwahrheit konfrontiert. Wer hat gesündigt, der oder die Eltern? Und dann sagt er nein. Jesus widerspricht hier in diesem Ereignis wieder einmal. Es geht im Grunde um einen Konflikt zwischen dem, was die Gelehrten lehrten, und dem, was Gott wirklich will. Jesus sagt, weder der Blinde noch die Eltern haben gesündigt. Und Jesus geht da nicht weiter drauf ein, aber Jesus wagt es dennoch zu widersprechen. Hätten die Gelehrten der damaligen Zeit das gehört, dann hätten sie ihn gleich wieder angegriffen oder sich auf den Fuß getreten gefühlt. Die Gelehrten hätten dann Jesus gefragt, was fällt dir ein? Was fällt dir ein, da uns zu widersprechen? Natürlich ist es so, irgendjemand hat gesündigt und deswegen ist er krank. Jesus aber sagt, Krankheit ist nicht eine logische Folge von Sünde. Und in diesem Fall ist es sogar noch so ganz anders. Denn an ihm soll Gottes Herrlichkeit offenbar werden. Und jetzt stelle ich noch folgende wichtige Fragen, also damit wir uns darüber im Klaren sind. Warum heilt Jesus den von Geburt an Blinden? Weil der Blinde einen extrem großen Glauben hat? Hat der Blinde einen extrem großen Glauben und daraufhin wird er geheilt? Nein. Weil der Blinde Jesus darum bittet, also der Blinde traut es dem Jesus zu, du kannst mich heilen. Heilt Jesus ihn deshalb? Nein. Also warum heilt Jesus ihn? Die richtige Antwort gibt Jesus. Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Oftmals wird auch von Jesus der Glaube der Menschen gelobt. Also er lobt den Glauben eines Menschen und daraufhin heilt er ihn. Hier aber ist es so ganz anders, denn der Glaube spielt anscheinend überhaupt gar keine Rolle. Was können wir daraus lernen? Das bedeutet dann doch, dass im Leben von Menschen Wunder geschehen können, die nichts mit dem Glauben der Menschen zu tun haben. Gott kann die Menschen beschenken, so wie er das will. Gesundheit, Reichtum, Wohlstand haben nicht zwangsläufig etwas damit zu tun, dass du ein toller Christ bist. Das würde ja dann auch bedeuten, wenn ein Christ krank ist oder arm ist, dann hat er gesündigt. Und genau das lernten die Menschen damals. Und Jesus widerspricht. Jesus widerspricht und sagt im Grunde, dass all das Gute, was wir haben, ist im Grunde immer, immer Gnade Gottes. Vers 4 und 5. So eine Art Einschub. Jesus sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Vor einiger Zeit habe ich über das Kapitel Johannes 11 gepredigt, die Auferweckung des Lazarus. Da gab es einen ähnlichen Einschub, so einen ganz kurzen Einschub, ähnlich wie dieser. Ich glaube, dass Jesus manchmal so diese kurzen Einschübe macht, um so mit so zwei, drei Sätzen mal auf eine andere Art und Weise darauf hinzuweisen, worum es wirklich geht. In beiden Fällen, also in Johannes 11 und auch hier, geht es um Tag und Nacht und auch um Licht. Hier gibt Jesus den Hinweis, dass er das Licht ist, das alles entscheidende Licht, das Licht der Welt. Und in diesem Fall legt Jesus noch einen anderen Schwerpunkt, den Schwerpunkt darauf, dass er sagt, dass die Zeit drängt. Wir sollen die guten Werke tun, denn es gibt ein zu spät. Vers 6 und 7. Als Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Siloam, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass Jesus manchmal Wunder tut, Wunder getan hat, ohne zu sagen, ich tue jetzt ein Wunder? Jesus sagt nicht, dass er den Blinden jetzt sehend machen will. Jesus schmiert dem Blinden Dreck auf die Augen und dann sagt er, geh und wasch dich. Geh und tue. Der Blinde wusste gar nicht, warum er jetzt gehen soll und sich waschen soll. Naja, könnte man sagen, klar, er hat jetzt Dreck im Gesicht. Logisch, er muss sich jetzt waschen. Im Grunde kann man sagen, Jesus hat dem Blinden Dreck ins Gesicht geschmiert und erwartet jetzt von ihm, dass er sich sein Gesicht wäscht. Deshalb hätte der Blinde auch verärgert zu Jesus sagen können, hey, Jesus, was soll das? Was beschmierst du mich hier in meinem Gesicht mit Dreck, mit so einem schleimigen Dreck auch noch? Logisch, dass ich mich jetzt waschen muss. Ich bin zwar blind, aber nicht blöd. Du brauchst mir das nicht zu sagen. Ich glaube, dass Ähnliches auch heutzutage immer noch geschieht. Jesus macht uns etwas deutlich. Er legt uns etwas auf unser Herz. Und wir sollen gehen. Wir sollen etwas tun. Und er sagt zu uns, geh und tue. Und es erscheint uns als unlogisch. Manchmal erscheint es uns als Zeit- und Kraftverschwendung. Und manchmal, da sollen wir etwas tun, was sogar lange dauert. Und wir müssen Durststrecken aushalten. Aber wenn wir es dennoch tun, dann erfahren wir oftmals, vielleicht manchmal erst später, was für ein wunderbarer Segen daraus entstehen kann. Und ich sage es noch einmal, Jesus sagt zu dem Blinden nicht, ich will jetzt ein Wunder geschehen lassen, ich will dich jetzt sehend machen. Er schmiert ihm Dreck ins Gesicht und dann sagt er, geh und wasch dich, geh und tue. Dreck und Spucke. Schon mal Dreck im Auge gehabt, brennt ganz schön und kratzt auch. Und in der Spucke von Menschen sind Milliarden von Bakterien. Im Mund sind sie einigermaßen okay, aber in den Augen will man so etwas nicht haben. Und diese Kombination von Dreck und Spucke, das ist wirklich nichts für die Augen. Und dennoch mutet Jesus das diesem Mann zu. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es auch ganz gut, dass der Blinde gar nicht gesehen hat, was Jesus da zusammenrührt. Sonst hätte er noch gesagt, vergiss es, Jesus. Also das will ich nicht in meinem Gesicht haben. Und auch das ist, denke ich, manches Mal in unserem Leben so, dass wir zu Jesus sagen, hey, Jesus, das mutest du mir doch wohl jetzt nicht wirklich zu. Oder? Ja, manchmal kommt uns unser Leben vor wie Dreck und Spucke. Was soll noch daraus werden? Wenn du unterwegs bist für Jesus, dann kann Jesus eben genau aus einem so armseligen Leben, wie es uns manchmal vorkommt, etwas richtig Gutes machen. Warum? Weil auch wenn Jesus es nicht ankündigt, manchmal auch in unserem Leben Wunder tun kann. Und, was ich als ermutigend empfinde, aus diesem Beispiel heraus, du musst noch nicht einmal einen großen Glauben haben. Du musst einfach nur gehen und tun. Und Jesus sagt dann doch tatsächlich zu diesem Blinden, geh zum Teich Siloa. Und dann stellt sich doch zwangsläufig die Frage, war der Blinde tatsächlich in der Lage, allein zu diesem Teich zu gehen? Oder braucht er Hilfe, eine hilfsbereite Person? Da muss da zumindest eine Person gewesen sein, die dem Blinden seine Hand genommen hat und mit ihm zu diesem Teich gegangen ist. Der Teich Siloa ist ein Teich in Jerusalem gewesen. Er war für die Trinkwasserversorgung wichtig. Er bekam sein Wasser von der Gihonquelle, die auch auf diesem Berg Zion an der Ostseite östlich vom Berg Zions entsprang. Und dieses Trinkwassersystem und der Teich, der dazugehörige Teich, gibt es heute noch und gehört zu den archäologischen Sehenswürdigkeiten in Jerusalem. Also, Jesus sagt doch tatsächlich zu diesem Blinden, geh zu diesem Teich. Unmöglich, hätte er sagen können. Kann ich nicht. Siehst du nicht, dass ich nichts sehe? Wie soll ich das machen? Ich kann's nicht. Er hätte aber auch, aber er hat sich dazu entschieden, es doch zu tun, es irgendwie zu schaffen. Und ich gehe davon aus, dass der blinde Mann Hilfe gebraucht hat und auch Hilfe bekommen hat. Und dann kommt eben diese nicht erwähnte Person ins Spiel. Auch diese Person hat keine Ahnung, dass hier ein Wunder geschehen soll. Diese Person hätte auch sagen können, vergiss das mit dem Teich. Ja, ich habe hier eine Waschschüssel, das reicht auch. Aber der Blinde, der muss so überzeugend argumentiert haben, dass er, wie auch immer, zu dem Teich Siloa, dass er dorthin kam. Ja, der Blinde wusste nicht, dass Jesus hier vorhatte, ein Wunder zu tun. Aber der Blinde wusste anscheinend sehr genau, wer hier zu ihm gesprochen hat. Der Blinde wusste, dass es Jesus war, der hier zu ihm gesprochen hat. Und anscheinend hatte er schon einiges von Jesus gehört. Und das, was er von Jesus gehört hatte, reichte ihm, um Jesus blindlings zu vertrauen. Ohne nachzufragen. Ja, manchmal müssen wir bereit sein, dass wir das tun, was Jesus uns wichtig gemacht hat, ohne zu wissen, was daraus werden kann. Aber wenn es dann tatsächlich, also wenn wir es uns nicht ausgedacht haben, aber wenn es denn tatsächlich der Wille Gottes für unser Leben ist, dann kann es sein, dass wir ein Wunder erleben, an einem Wunder teilhaben können. Der Blinde ging und tat und, oh Wunder, er erlebte ein Wunder. Und das muss ihn so gepackt haben, das müssen wir uns mal vorstellen, ein Mann, der vorher noch nie etwas gesehen hat, kann auf einmal sehen. Er muss selber so überwältigt gewesen sein, so ermutigt, also nicht nur ermutigt, sondern er ist dadurch auch mutig geworden. Er ist wirklich richtig mutig geworden. Ich werde heute noch nicht so kommen, wie mutig dieser Mann geworden ist, aber das ist wirklich lesenswert. Ich füge das hier einfach auch mal ein, also ich werde es nicht ganz lesen können und wie gesagt, ich lese seit Wochen dieses Kapitel immer wieder. Es lohnt sich, sich da wirklich hineinzudenken. Dieser Mann ist auf jeden Fall ermutigt und mutig geworden. Noch nie. Warum? Also weil er noch nie in seinem Leben konnte er sehen und auf einmal kann er sehen. Und das muss ihn mit Freude überwältigt haben, Lebensglück und auch Lebensqualität. Auf einmal kann er arbeiten gehen, Geld verdienen, Essen kaufen, von seinem Geld, ist nicht mehr auf die Almosen anderer Menschen angewiesen. Und diese lebensverändernde Tatsache öffnet ihm nicht nur seine leiblichen Augen, sondern er kann auch mit seinem Herzen sehen, erkennen, worum es Gott wirklich geht. Diese Tatsache befähigt ihn dazu, zu unterscheiden zwischen den von Menschen gemachten Lehren und dem, was Gott wirklich will. Diese Tatsache, dass er jetzt sehen kann, gibt ihm den Mut, dass auch dieser ehemals Blinde den Gelehrten der damaligen Zeit widerspricht. Und dazu gehörte wirklich Mut, diesen Menschen, die auch die Macht hatten, diese geistliche Elite, zu widersprechen. Das wird sein ganzes Leben verändern, nicht nur materiell, sondern auch geistlich. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal so, ich habe auch so gedacht, es ist doch wirklich schade, dass der Name von diesem Mann nicht genannt wird. Ist er entweder der Blinde oder der Sehende? Denn ich sehe es so, dass er sich in diesem geschichtlichen Ereignis zu einem, wie ich meine, zu einem echten Glaubenshelden entwickelt. Ihm wird es dann egal sein, was die Gelehrten seiner Zeit von ihm denken und dass er aus der Synagoge, aus diesem Synagogenleben rausgeschmissen wird, dass er nicht mehr dazugehören darf, ihm ist es dann egal. Hauptsache, er kann von seiner Glaubensüberzeugung uneingeschränkt erzählen, wovon er überzeugt ist. Ja, lass uns mal weiterschauen, wie sich dieses spannungsreiche Ereignis weiterentwickelt und auch woran das liegt. Verse 8 und 9. Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist's. Andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selber aber sprach: Ich bin's. Die Nachbarn und andere Zeugen sind sich nicht sicher. Ist er es oder ist er es nicht? Aber kann das denn auch wirklich sein? Kann man sich nochmal, kann das sein? Kann das sein? Denn er war ja von Geburt an blind. Das wussten die Nachbarn ganz genau. Doch der jetzt Sehende bezeugt es selber: Ich bin's. Natürlich sind die Menschen jetzt neugierig und fragen: Das wollen wir jetzt ganz genau wissen. Wie ist es gekommen? Warum kannst du sehen? Und der Sehende, der jetzt Sehende, erzählt es ihnen und erzählt ihnen auch von Jesus. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin, wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn: Wo ist er? Also wo ist Jesus? Er sprach: Ich weiß es nicht. Jesus ist zurzeit nicht auffindbar und deshalb bringen sie ihn zu den Pharisäern. Noch einmal zur Erinnerung, wer die Pharisäer waren. Kurz gesagt würde ich das jetzt mal so sagen: Die Pharisäer waren im Grunde eine politisch-religiöse Gruppierung. Sie waren nicht von Gott zu diesem Dienst berufen. Sie hatten sich ihre eigene jüdisch-religiöse Glaubensinstitution geschaffen. Und sie hatten viel Macht und Angst davor, diese Macht zu verlieren. Der Glaube spielte im Grunde genommen eine geringere Rolle. Wichtig waren ihnen die von ihnen geschaffenen Gesetze. Natürlich kann man nicht alle Pharisäer über einen Hut scheren, aber die breite Masse der Pharisäer kann man schon so einordnen, wie ich das gerade gesagt habe. Und zu diesen Pharisäern brachten sie den jetzt Sehenden. Ab Vers 13. Da führten sie den, der zuvor blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Oha, schon wieder dieses Reizwort. Sabbat. Und es wird hier nicht erwähnt, dass hier ein Blindgeborener geheilt wurde, sondern nur, dass Jesus es gewagt hat, am Sabbat einen Brei zusammenzurühren. Jesus hat immer wieder, auch am Sabbat, Menschen geheilt. Einmal wird ihm vorgeworfen: Warum machst du das? Die Woche hat 7 Tage, an 6 Tagen kannst du heilen. Warum machst du es am Sabbat? Warum? Hast du es wirklich nötig? Musst du das wirklich tun? Immer wieder hat Jesus in diesen Situationen erklärt, warum er das macht. Ein Grund ist, so denke ich, kann man auch zusammenfassend sagen: Jesus wollte auf diesen anscheinend immerwährenden Konflikt hinweisen zwischen menschlicher Glaubensinstitution und dem, was Gott wirklich will. Darunter haben damals die Juden gelitten, darunter leidet das Christentum heute leider ebenfalls und eben nicht nur in der Sabbatfrage, sondern in vielen Bereichen des christlichen Lebens. Es ging Jesus niemals um Beliebigkeit. Niemals um Beliebigkeit. Es ging Jesus immer darum, dass die Menschen begreifen, worum es Gott wirklich geht. Ab Vers 15 lese ich weiter. Da fragten ihn, also den Blinden, da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch, also der meint Jesus, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Also die haben da so, also ich glaube, die haben sich schon mächtig gestritten. Glaube ich schon, da ging es richtig ab. Die Pharisäer, also das ist auch so eine angespannte Situation. Ich sage es immer, nicht weil irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat, sondern weil Jesus das Zentrum ist, weil Jesus gehandelt hat. Die Pharisäer fragen nach und der jetzt Sehende berichtet. Und dann fangen sie an, sich zu streiten. Die Meinungen gehen auseinander. Ja, die einen sagen, oh, der hat den Sabbat nicht gehalten. Ja, das ist ein sündiger Mensch. Andere sagen, aber hallo, ein sündiger Mensch, kann der solche Wunder tun? Niemals. Das ist ein Konflikt, den die hatten. Das verwirrte sie. Die waren total durcheinander. Wie kann das sein? Das passt nicht. Und wir dürfen, ich sage es nochmal, nicht vergessen, dass es nicht entstanden, weil irgendein Mensch irgendwas getan hat, sondern weil der Sohn Gottes gehandelt hat, ist dieser Konflikt entstanden. Wir können die Lösung für dieses Problem nur erkennen, wenn wir wirklich verstehen wollen, warum er es gemacht hat. Wollte er die Menschen einfach nur reizen? Nein, ganz bestimmt nicht. Vers 17. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden, also die Pharisäer zu dem Blinden. Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Da fragen doch tatsächlich die ratlosen, sich streitenden Gelehrten den Ungelehrten um Rat. Was meinst denn du? Und ich finde, sie erhalten eine wirklich richtig gute Antwort. Er ist ein Prophet. Ja, weil die Zeit jetzt schon sehr vorangeschritten ist, komme ich zu einem etwas längeren, aber dennoch den Schlussgedanken und werde dann, wie schon angekündigt, an einem anderen Sonntag eine weitere Predigt dazu halten. Aber jetzt noch diese Verse 18 bis 23. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Also sie stellen das jetzt erstmal in Zweifel. Bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Da antworten seine Eltern und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber warum er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt. Wenn jemand ihn als den Christus bekennt, der soll aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Gut, also ich sag mal so, weitere Zeugen hinzuzurufen ist nicht unbedingt schlecht, es geht hier schließlich um etwas sehr Entscheidendes. Sie befragen die Eltern, denn die müssen es doch nun wirklich ganz genau wissen. Zwei Fragen, zwei kurze Antworten. Ist das euer Sohn? Ja. Ist er von Geburt an blind gewesen? Ja. Dritte Frage, schwierige Antwort. Wieso ist er jetzt sehend? Ich bin mir sicher, dass die Eltern glaubten, dass Jesus mindestens von Gott gesandt ist. Von Geburt an hatten die Eltern das vor Augen gehabt, dass ihr Sohn nicht sehen kann. Ich bin mir sicher, dass auch die Eltern sich dessen sicher waren, dass nur ein von Gott Bevollmächtigter das Wunder hat tun können. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Eltern waren sich hundertprozentig davon überzeugt. Dieser Jesus ist mindestens von Gott bevollmächtigt. Aber warum trauen sie sich nicht, das zu sagen? Weil sie Angst hatten, aus der von den Pharisäern geschaffenen jüdischen Institution hinausgestoßen zu werden. Denn dann gehörten sie nicht mehr dazu. Und das war für die Juden damals wirklich richtig schlimm, weil sich das ganze gesellschaftliche Leben um dieses Synagogenleben drehte. Wenn man da nicht mehr dazugehörte, da war man wirklich ein Ausgestoßener aus der Gesellschaft. Seht, wenn wir über dieses geschichtliche Ereignis eine Predigt hören, wenn darüber gepredigt wird, dann oft mit diesen zwei Schwerpunkten. Erstens, ein von Geburt an Blinder wird sehend. Gott demonstriert seine Macht. Und zweitens, und dass die Pharisäer aufgrund ihrer Gesetzlichkeit nicht an Jesus als den Sohn Gottes glauben wollten oder vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage waren, daran zu glauben. Aber ich glaube, dass da eben auch noch dieser so entscheidende Hinweis offenbar wird, dass wir heute als Christen vielfach in diesem gleichen Dilemma stecken. Wir stecken oftmals in unseren christlichen Traditionen und auch in unseren christlichen Institutionen so fest. Ja, wir haben dadurch finanzielle Vorteile und die wollen wir nicht aufgeben. Wir haben dadurch Anerkennung vom Staat und auch die wollen wir nicht aufgeben, gerade an den theologischen Hochschulen. Wir sind es so gewohnt und argumentieren so aus der Tradition heraus und merken gar nicht, dass wir uns von den Aussagen der Bibel entfernt haben. Oder wir sagen, naja, so schlimm ist das ja auch alles gar nicht. Hauptsache, ich lebe ja meinen Glauben richtig. Und deshalb sind wir immer wieder herausgefordert, jeder für sich persönlich und auch wir als Gemeinde, dass wir uns die Fragen stellen, gehören wir zu der Fraktion der Pharisäer oder gehören wir zu der Fraktion der nun Sehenden und gehen diesen Weg dann auch ganz konsequent. Und glaubt mir, das ist immer wieder aufs Neue eine echte Herausforderung, das herauszufinden und das auch zu ändern. Aber ich bin davon überzeugt, das ist ein wirklich lohnendes Ziel. Und mehr darüber in meiner nächsten Predigt zu diesem Text. Jetzt sage ich noch Amen und lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Ja, allmächtiger und auferstandener Sohn Gottes, wir beten dich an, der du zur rechten Seite deines Vaters im Himmel sitzt. Und Jesus, je mehr wir uns mit deinen Worten auseinandersetzen, desto mehr sind wir wirklich herausgefordert, uns auch immer wieder von deinem Wort her korrigieren zu lassen. Und wir bitten dich um die Kraft deines Geistes, dass er uns leitet, führt und leitet. Ja, Jesus, du bist die Auferstehung und das Leben und wir bewundern wirklich deine Liebe, ja, für dein Durchhaltevermögen, uns immer und immer mehr und immer weiter zu lieben. Ja, zu Recht beten wir dich deshalb an. Du bist der Herr aller Herren und König aller Könige. Amen.